Ich lese nochmal. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ich fühle mich also aufgrund der bisherigen Ausarbeitungen und des Gesagten dazu gedrängt, einige Dinge zu erzählen. Ich hatte Anfang dieses Monats mit einem Flugzeugabsturz zu tun. Es war ein kleines Flugzeug, ultraleicht. Es flog eigentlich ganz normal geradeaus und plötzlich brach ein Teil ab und das Flugzeug kippte zur Seite, die Tragfläche riss ab. Das Rettungsgerät wurde von dem Piloten hinausgeschossen. Das geschieht automatisch mit einem Treibsatz. Der Fallschirm spannte sich und bis dahin war alles in Ordnung. Dann riss der Fallschirm ab von dem Flugzeug. Piloten, die im Flugzeug waren, stürzten zur Erde. Beide kamen um. Einer der beiden hatte erst vor 3 Wochen geheiratet. Wie ich dazu kam und was ich für einen Beruf habe, dazu mehr später. Zu meiner Person werde ich ebenfalls noch einiges sagen. Aber ich möchte erst mal unser Thema heute Abend vorstellen. Vor kurzem sagte meine Frau zu mir, Mensch, die Waschbetonplatten, wir haben so ein Blumenbeet mit Kräutern drin und Blumen, die sind nicht mehr schön. Die sind unregelmäßig, mach die mal weg. Und als ich diese Platten entfernte, sah ich einen großen Ameisenhaufen darunter, ein Ameisennest mit vielen weißen Eiern, kleinen Eiern, aber auch größeren Puppen. Und sofort ging das los. Ohne einen Krisenstab zu bilden, ohne sich zu besprechen, wusste jede Ameise gleich, was sie zu tun hatte. Und gespannt schaute ich dazu. Es dauerte überhaupt nicht lange, da war schon die Hälfte weg unter der Erde. Und dann sah ich, was das war. Unglaublich. Da war eine Ameise, die mühte sich ab mit so einer Puppe. Normalerweise können Ameisen das Vielfache ihres eigenen Körpers tragen. Aber diese eine Ameise, die mühte sich und mühte sich, die bekam das Ding einfach nicht hoch.
Die war schon älteren Datums.
Und dann sah ich eine andere Ameise, die ging da vorbei. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, änderte sie die Richtung, ging zu der einen Ameise hin und gemeinsam trug man diese Puppe weg. Und dann sagte ich, da kann man doch mal sehen, was für ein Unterricht erteilt mir der Herr jetzt. Die Ameise kennt Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Ja, woher weiß die Ameise das denn? Ja, aber der das sagt, einer trage des anderen Last, ist ja auch der Schöpfer der Ameisen. Der hat die so gemacht. Und der sagt noch viel mehr. Der sagt zu uns Menschen, die wir ja viel intelligenter sind als Ameisen, geh hin zur Ameise, schau an ihr Tun und lerne von ihr. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Im Jahre 2009, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen damals, da machte eine Buskampagne in Deutschland von sich reden. Gottlose Menschen fanden sich zusammen und waren der Meinung, es sei nun endlich an der Zeit, den Menschen in Deutschland mal sagen zu müssen, dass man auch ohne Gott glücklich sein kann. Und dass es sowieso keinen Gott gibt. Und so bezeichneten sie selbst folgerichtig ihre Kampagne als gottlos und ihr Bekenntnis als Unglaubensbekenntnis. Sie besorgten sich einen auffälligen roten Doppeldeckerbus, den sie mit großen Buchstaben wie folgt beschrifteten. es gibt, Klammer auf, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, keinen Gott. Darunter etwas kleiner, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Und vorne, wo normalerweise bei den Bussen die Linie steht oder die nächste Haltestelle oder die Zielhaltestelle, stand gottlos glücklich. Als bekannt wurde, dass sie mit diesem Bus quer durch ganz Deutschland fahren wollten, um Werbung für den Nichtglauben zu machen, sagte sich ein gläubiger Mensch aus dem Rheinland, dagegen muss man doch was tun. Und er hatte spontan eine Idee und fand auch Gleichgesinnte, ja, ein ganzes Missionswerk, um seine Idee in die Tat umzusetzen. Und so kam es, dass diesem großen roten Bus ein kleinerer weißer Bus folgte. Und da stand drauf, auf dem großen stand, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Und hinten dran der Bus stand drauf, und wenn es ihn doch gibt. Die Busse fuhren 3 Wochen lang durch viele Großstädte in ganz Deutschland. Von Hamburg bis München, von Köln bis Berlin. Und überall, wo der große rote Bus Station machte und Menschen zum Gespräch einlud, machte auch der kleinere weiße Bus Station und lud Menschen zum Gespräch ein. Und wenn die Situation nicht so ernst gewesen wäre, man hätte durchaus belustigt sein können. Ich habe ein Foto gesehen, auf dem beide Busse am Brandenburger Tor in Berlin standen. Hier der rote, doch der weiße. Beide luden zum Gespräch ein. Mancher wird vielleicht sogar gedacht haben, die gehören zu einer Kampagne. Aber es gibt auf der ganzen Welt keine zwei Positionen, die gegensätzlicher sein könnten als diese beiden. So gegensätzlich wie Himmel und Hölle. Der große, rote Bus symbolisiert den breiten Weg der Massen, der ins Verderben führt. Nach der Kampagne rühmten sich die Initiatoren, 15 bis 20 Millionen Menschen auf ihrer Tour erreicht zu haben. Der kleinere weiße Bus steht für den schmalen Weg der Erretteten, der in den Himmel führt. Ein bekanntes Lied lautet, blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu. Der für dich gelitten gibt dir Fried und Ruhe. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Solches hörten die Menschen in dem weißen Bus. Blicke nur auf Jesus. Und die Frage ist erlaubt, worauf blicken denn die Menschen, die in den roten Bus gehen? Auf wen oder was blicken sie? Was beschäftigt sie? Wir singen in unserem Gemeindechor ein Lied, das heißt, keinen Heiland, keinen Herrn. O, wie arm bist du. Wenn die dunklen Tage nahen, findest du keine Ruhe. Diese armen Menschen im roten Bus blicken in ihr Spiegelbild. Und alles, was sie dort erblicken, ist nur sie selbst. Ich will und brauche keinen Gott. Hauptsache, mir geht's gut. Gottlos, glücklich. Der Psalmist Asaph, wir sind im Alten Testament, Bruder Karl, sagt, siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer, bis Ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wenn die dunklen Tage nahen, findest du keine Ruhe. Ach, wenn sie doch nur alle in den anderen Bus gegangen wären. Dort hätte man ihnen von einem ganz anderen Blickwinkel erzählt. Lasst uns, wenn jemand eine Bibel mitgebracht hat, Hebräer 12, Vers 2 aufschlagen. Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es in der Luther-Übersetzung: Und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In der Elberfelder heißt es: Hinschauend auf Jesus. In der Schlachter: Im Aufblick auf Jesus. Oder: Indem wir hinschauen auf Jesus. In einer modernen Übersetzung, Hoffnung für alle, heißt es: Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. In dem Urtext steht ein ganz anderes Wort. Da heißt es: Wegschauen auf Jesus. Wegschauen, wie ist das denn gemeint? Nun, wegschauen von mir, von meinem Spiegelbild, wegschauen auch von anderen Menschen, wegschauen von allem anderen und hinschauen oder aufblicken allein auf Jesus. Ist es nicht so, worauf wir unseren Blick richten, dem geben wir Aufmerksamkeit und Beachtung. Dem schenken wir unsere Zeit und dem gestehen wir so auch eine gewisse Macht über uns zu. Wir hatten eben im Gespräch das Thema Fernsehen. Es war ausgerechnet David, der dies auf bittere Weise erfahren musste, der auf die schöne Bathseba, die gerade ein Bad nahm, gerichtete Blick hatte furchtbare Folgen. David wurde zum Ehebrecher und schreckte selbst vor einem Mord nicht zurück. Wir kennen die Geschichte. Am Anfang stand der Blick. Ich hatte einmal mit einem Unternehmer zu tun. Und während ich vor ihm am Schreibtisch saß und er hinter seinem Schreibtisch, schaute er immer so, während er mit mir redete oder ich mit ihm, so in eine Ecke des Schreibtisches. Ich konnte nicht dahin sehen. Und als unser Gespräch beendet war, konnte ich dann doch schnell einen Blick dahin werfen, was ist denn da, wo der immer hinguckt. Da lief ein kleiner Fernseher mit den Börsenkursen. Und dieser Mann hatte ständig sein Geld im Blick. Liebe Geschwister, lasst uns zu Wegschauern werden. Weg von uns selbst. Weg von unserem Spiegelbild. Weg von der Welt. Weg von Satan. Blicke nur auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie oft haben wir diesen Vers schon gehört? Ist uns eigentlich bewusst, was es bedeutet, dass Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist und dass unser Glaube in ihm seinen Beginn hat? Er hat uns zuerst geliebt. Nach diesem Flugzeugabsturz bekam ich einen Anruf eines Bruders aus einer Nachbargemeinde und er sagte mir, die Witwe des Piloten ist bei uns in der Gemeinde. Kannst du nicht mal mit dir reden? Kannst du dir nicht mal ein gutes Wort sagen? Das habe ich dann auch gemacht. Daraus entstand ein weiteres Gespräch mit diesem Bruder und er fragte mich, kannst du nicht mal bei uns in der Gemeinde predigen? Du stehst so mitten im Leben und erlebst den Herrn und unsere jungen Leute, da kommen keine Zeugnisse, da hört man nichts. Die müssen doch mal erleben, dass der Herr auch im Alltag erfahrbar ist und erlebbar ist. Komm doch mal zu uns. Und da er mich schon vorher mal gefragt hatte und in Anbetracht dieser Situation ich dann nicht mehr Nein sagen konnte, war ich dann letzten Sonntag in dieser Gemeinde und habe über mein Leben, über das Handeln des Herrn Zeugnis gegeben. Und ich war dem Herrn dankbar dafür. Und deshalb sitze ich jetzt auch hier und möchte das wiederholen. Und wir waren stehen geblieben, dass Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist. Wenn dem so ist, können wir dann noch sagen, ich habe mich bekehrt, oder ich möchte das mal anders formulieren oder anders betonen. Ich habe mich bekehrt. Wenn ich so rede, ist dann der Herr Jesus der Anfänger meines Glaubens. Der Satz ist falsch. Er fängt mit ich an. Nicht ich habe. Er hat. Was hat er? Er hat mich gesucht und hat mich gefunden und hat mich zuerst geliebt, als ich ihn noch gar nicht kannte. Und er hat mich bei meinem Namen gerufen. In einem alten Kirchenlied heißt es, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Arme. Bekehre du mich, lesen wir in Jeremia 31, 18. Epheser 2, Vers 8, den eben gehörten Vers, möchte ich an dieser Stelle nochmal wiederholen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Deshalb blicke nur auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Blicke nur auf Jesus, auf nichts anderes. Blicke nur auf Jesus, nicht auf unsere Gemeinschaft. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deine Frömmigkeit. Blicke nur auf Jesus, nicht auf dein Bibellesen und dein Gebet. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deinen Dienst und deine Stellung in der Gemeinde. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deinen Bruder. Blicke nur auf Jesus, nicht auf Jesu Feinde. Blicke nur auf Jesus, nicht auf die Hindernisse. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deine Krankheit. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deine Traurigkeit. Blicke nur auf Jesus, nicht auf deine schönsten irdischen Freuden. Nicht auf die Menschen, die uns Liebes und Böses antun. Nicht auf die Belange der Gemeinde. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich sind die Belange der Gemeinde wichtig. Hier geht es darum, was steht ganz oben. Und das ist nicht die Gemeinde. Das ist der Kopf der Gemeinde, der Herr Jesus. Blicke nicht auf die Reinheit unserer Absichten, nicht auf unsere Kraft, auch nicht auf unsere Schwachheit, nicht auf unsere Sünden, nicht auf unsere vermeintliche Güte, auch nicht auf das Gesetz. Nicht auf das, was wir für Jesus tun. Nicht auf unseren Erfolg. Nicht auf unsere geistlichen Gaben. Auch nicht auf die Größe unseres Schmerzes. Auch nicht auf das Maß unserer Freude. Nicht auf den Grad unserer Heiligkeit. Nicht auf unseren Glauben. Blicke nur auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und das sind die drei wichtigsten Worte der ganzen Bibel. Wie kommt es nun dazu, dass ich heute hier sitzen darf und solches reden darf? Ich muss dazu etwas ausholen. Ich wurde im Jahre 1957 in einem Dorf, in einem durchweg katholischen Dorf in der Eifel geboren. Mein Vater war Arbeiter, er baute Straßen. Und ich musste immer zur Kirche gehen und war als Heranwachsender irgendwann mal in dem Alter, wo ich das nicht mehr brauchte. Mit 18 Jahren ging ich zur Polizei. Später habe ich geheiratet. Ich habe einen Sohn gezeugt. Und das alles tat ich ohne den Herrn. Ich war in diesem roten Bus unterwegs. Aber ich war nicht gottlos glücklich, denn da waren diese gewissen Momente, von denen ich gleich mehr erzähle. Ich war gottlos unglücklich. Wenn man einen Polizisten fragt, was ist das Schwerste für dich in deinem Beruf? So wird er wahrscheinlich antworten, noch nicht einmal, wenn ich irgendwo hinkomme. Polizisten haben viel mit Tod zu tun. Das ist nicht das Schwerste, wenn ich irgendwo hinkomme und ein Mensch ist gestorben. Das Schwerste ist, anschließend zur Familie zu müssen und die Nachricht zu überbringen, dass der Papa oder die Mama nicht mehr nach Hause kommt, oder das Kind nicht mehr nach Hause kommt. Einmal war es bei mir eine Mutter von 8 Kindern, die nicht mehr kam. Und immer wenn ich in einer solchen Situation war, wurde ich fragend. Was sagt man den Menschen? Ich wurde fragend, wie ist das denn jetzt mit dem Tod? Kommt da noch was? Gibt es einen Gott? Und als Polizist kann man diesen Situationen nicht ausweichen. Es trifft einen und dann muss man dahin. Heute gibt es Ehrenamtliche, die das übernehmen. Die gibt es noch nicht lange. Haben wir früher alles selbst machen müssen. Ich wurde in diesen Situationen immer wieder gewahr, dass ich eine Antwort brauchte für mich und nicht bekam, nicht wusste. Dann passierte etwas an einem Rosenmontag. Rosenmontag 1995. Ich hatte Dienst in dem Ort, in der Stadt, wo ich stationiert bin und fuhr mit meinem Kollegen im Streifenwagen in der Stadt. Rosenmontag ist eigentlich ein schöner Tag für Polizisten, da sind die fast alle gut gelitten, kriegen Küsschen von den Frauen und werden umarmt und kriegen irgendwelche Dinge geschenkt. Also es schien ein schöner Tag zu werden, strahlend blauer Himmel. Es war zwar knackig kalt, es hatte nachts noch gefroren, aber dieser Tag versprach schön zu werden. Und während ich mit meinen Kollegen unterwegs war, an nichts Schlimmes dachte, hörte ich eine Nachbardienststelle über Funk. Wir haben auch so einen Funk, wo man die anderen hören kann, die auf anderen Dienststellen sind. Und da hieß es, ja, da gibt es einen Verkehrsunfall. Fahrt mal bitte dahin. Und dann kam kurz darauf die Meldung von der Streife, ja, da gibt es keinen Unfall. Aber wir fahren mal weiter, vielleicht ist ja weiter hinten noch ein Unfall. Kurze Zeit später meldeten die sich dann nochmal. Wir haben den Unfall gefunden. Da ist jemand gegen einen Baum gefahren. Da war es noch glatt an der Stelle, da schien noch keine Sonne. Der Fahrer ist tot. Mein Gedanke war, nun, da haben die Kollegen ja jetzt schon an diesem schönen Tag noch viel Arbeit vor sich. Der nächste Funkspruch war, wir können keine Papiere finden. Mach doch mal eine Halterfeststellung. Halterfeststellung heißt, man schaut anhand des Kennzeichens nach, wem gehört denn das Fahrzeug. Als der Name genannt wurde, gefror mir das Blut in den Adern. Das war mein geliebter Vetter. 29 Jahre. Ich meldete mich dann über Funk und sagte, ich komme, ich kann ihn identifizieren. Man muss ja wissen, wer das ist. Hätte ja auch sein Auto verliehen haben können. Er war es. Und als er so da lag, konnte ich meine Tränen nicht mehr halten. War mir auch egal, wer da gerade um mich rum stand, Feuerwehrleute und Kollegen. Ich habe nur Rotz und Wasser geheult. Und so langsam dämmerte es mir, ich muss zu den Eltern. Ich wollte nicht, dass das ein fremder Polizist dann macht. Da wusste ich, ich muss es wieder tun. Und da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Und da war auch diese Frage wieder, was ist denn jetzt mit Gott? Die Mutter ist zusammengebrochen. Sie hatte erst eine Tochter verloren. Jetzt der Sohn. Sie ist später ganz verrückt geworden. Hochgradig schizophren. Und ich stand da mit meiner Frage. Gibt es einen Gott? Ich muss Antwort haben. Und so begann ich zu beten, wie ich das in der katholischen Kirche gelernt hatte, zum lieben Gott. Lieber Gott, wenn es dich gibt, lass es mich irgendwie wissen, gib mir eine Antwort. Ich hatte Nachtdienst, nicht lange danach. Und da kam ein Anruf, Sie müssen mal kommen. Da in einem Neubaugebiet steht ein Fenster offen und da wohnt aber keiner in dem Haus. Schauen Sie mal bitte nach dem Rechten. Kollege und ich fuhren hin. Das war so. Und dort, wo das Fenster offen stand, man konnte es an dem Glaskasten draußen sehen, das war eine kleine freikirchliche Gemeinde. Ich sagte zu meinem Kollegen, du bleibst hier stehen, ich gehe rein. Und wenn jemand hinter meinem Rücken kommt, schnappst du ihn dir. Und so stieg ich dann durch dieses offene Fenster ein in diese Gemeinde. Und der eine hat meine Pistole in der anderen meine Taschenlampe und suchte. Und während ich suchte, stand ich auch vor dem Kreuz und leuchtete es an. Und ich merkte nicht, was vor sich ging. Ich suchte ja kein Kreuz, glaubte ich. Ich suchte ja einen Einbrecher, den es nicht gab. Aber die Situation, die hat sich mir eingebrannt. Ich, Taschenlampe, Kreuz. Und da ich nicht verstand, verließ ich die Örtlichkeit wieder und war froh, dass der Herr nicht aufgab. Denn was er sich vorgenommen hat, das macht er auch. Nicht lange danach, ich hatte Dienst frei, war in der Stadt, hörte einen Chor singen. Ich wusste, wo ich hinzugehen hatte, weil ich auch irgendwo ein Plakat gelesen hatte, wo dieser Chor singt. Und es waren Jugendliche von dieser Gemeinde, beziehungsweise ein Chor, der auf Einladung gekommen war und dort in der Öffentlichkeit sang, was ich aus meinem katholischen Hintergrund ja überhaupt nicht kannte, dass man da auch öffentlich über seinen Glauben oder Unglauben spricht. Das ist jedermanns Privatsache bei den Katholiken. Und ich wurde einfach nur neugierig. Und als die jungen Leute da von ihrem Glauben erzählten, so wie ich jetzt heute hier sitze, standen die da und erzählten von ihrem Glauben. Und ich dachte, könnte es sein, dass die etwas gefunden haben, wonach ich suchte. Und dann sah ich so ein kleines Büchlein da liegen, die hatten auch einen Büchertisch. Leid, warum lässt Gott das zu? Büchlein von Peter Hane. Das habe ich mir mitgenommen und gelesen. Das war mein Thema. Man lud mich ein, kommen Sie doch mal in den Gottesdienst. Als man mir den Weg beschreiben wollte, sagte ich, war schon mal da, ich kenne den Weg. Die erste Predigt, die ich zu hören bekam, Herr, lass es mich dürsten nach dir. Ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat, aber die Worte weiß ich noch. Und ich hatte diesen Durst. Ich habe mich dann nicht bekehrt. Ich bin bekehrt worden. Der Herr hat mich bekehrt. Das Kreuz hat ja was mit mir zu tun. Dieses 2000 Jahre alte Kreuz, an dem der Herr Jesus hing, hat mit mir heute zu tun. Das war aber noch ein langer Weg, bis ich das verstanden hatte. Der Pastor, der nie verstanden hatte, wie es ihm passieren konnte, das Fenster offen zu lassen, der hat mich dann getauft. Am Anfang dieser ganzen Geschichte stand der Blick auf das Kreuz, der Blick auf den Herrn Jesus. Die auf ihn sehen, werden erquickt. Oder du hast es vorgelesen, werden strahlen vor Freude. Das durfte ich erleben. Und dann durfte ich feststellen, dass das alles ja nur der Teil eines noch viel größeren Planes war, den der Herr mit mir hatte. Er hatte von langer Hand geplant, mich irgendwo an einer ganz bestimmten Stelle zu gebrauchen. Ich war ja Polizist, bin es immer noch, aber das, was ich früher nie machen wollte, in Häuser zu gehen, wo gerade jemand gestorben war, genau da bin ich heute, hat er mich hingestellt. Ich bin Todesermittler bei der Kriminalpolizei. Das heißt, ein Todesermittler muss, wenn immer irgendein Mensch stirbt an einem nicht natürlichen Tod, die Todesumstände aufklären. Er muss Leute befragen, er muss zur Rechtsmedizin, zur Obduktion und er muss dem Staatsanwalt praktisch die Fakten liefern, die er braucht, um zu der Erkenntnis zu kommen, es gibt einen Schuldigen am Tod dieses Menschen oder es gibt keinen Schuldigen. Es war Schicksal, Flugzeugabsturz zum Beispiel. Ich hatte einen weiteren Flugzeugabsturz im vergangenen Jahr oder im Herbst 2011, vor anderthalb Jahren. Ähnlich tragisch. Viele, viele Suizide sind dabei. Rede ich laut genug? Suizide. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, liebe Geschwister, dass viel, viel mehr Menschen Suizid begehen, als im Straßenverkehr umkommen. Nämlich doppelt so viel. Ich habe einen ganzen Stoß Abschiedsbriefe in meiner Schublade, die ich sammle, von Menschen, die nicht mehr leben wollen. Es ist schlimm, diese Not mit ansehen zu müssen. Dazu gehören Arbeitsunfälle, keine Verkehrsunfälle, das machen die uniformierten Kollegen. Arbeitsunfälle, Haushaltsunfälle, Treppenstürze, ganz viele von älteren Menschen, die alleine leben und die Treppe runterfallen und nicht mehr hochkommen. Ich weiß ein Fall, wo eine Frau mit ihrem Hund spazieren ging, Mutter von drei Kindern. Sie ging einen Weg am Waldrand entlang. Wahrscheinlich ist sie diesen Weg schon hunderte Male gegangen. Sie hat einen Kopfhörer an, hörte Musik und plötzlich knackt es neben ihr. Sie hört es nicht, weil die Musik an ist und ein Baum fällt ihr auf den Kopf. Ich hatte einen Unfall auf einem Rummelplatz. Da gibt es so eine Bungee-Kugel, Bungee-Seile, Gummiseile. Da ist eine Kugel unten dran. Da kann man sich reinsetzen und dann wird man in den Himmel geschossen auf 60 Meter Höhe. Und dann wippt das ein paar Mal hin und her und hoch und runter. Und dann kommt die Kugel wieder runter und dann kann man aussteigen und ist froh, dass man die Mutprobe bestanden hat. Und dann haben zwei junge Mädchen Platz und als sie noch gar nicht angeschnallt waren, soweit waren die Helfer noch nicht, da drückt der junge Mann schon, der am Pult saß, auf den Knopf und unangeschnallt fliegen sie dann in den Himmel. Die eine konnte sich noch festhalten, die andere hatte keine Chance. Ich hatte 10 Tote in einem Seniorenheim gehabt, an einem Wochenende. Es hat sich, Gott sei Dank, hinterher als Virus herausgestellt. Die Presse hätte gerne einen Racheengel gehabt. Die wollen immer gerne Schlagzeilen haben. Kindstod ist ein großes Thema. Manchmal werden auch Kinder getötet, misshandelt. Mord und Totschlag gibt es auch. In der Eifel, Drogentote. In einem Jahr hatten wir 8 Stück Heroin. Und wir sind eine kleine Dienststelle. Menschen gehören dazu, die einfach so sterben, auch junge Menschen. Das heißt immer, so schnell stirbt man nicht. Doch, es kann morgen schon zu Ende sein. Um mal eine Zahl zu nennen, wir haben in einem Jahr 100 Todesermittlungsverfahren. Das Jahr hat 365 Tage. Also alle paar Tage sind wir dabei. Der mich an diesen Platz gestellt hat, wo ich heute stehe, gibt mir auch immer wieder Gelegenheiten, jetzt komme ich wieder zu diesem Plan, auch als Seelsorger tätig zu sein. Und davon will ich gleich einige Fälle berichten. Wenn der Tod plötzlich und ohne Vorwarnung in einer Familie Einzug einhält, dann sind viele Menschen, auch Katholiken, plötzlich sehr zugänglich, was sie sonst nicht sind. Und es sind immer Einzelschicksale. Die Menschen bekommen den Boden unter den Füßen weggezogen und sind dann für die Fragen zugänglich, die sie sonst immer so gerne zur Seite schieben. Existenzielle Fragen nach Gott, nach dem Leid, dem Sinn des Lebens, waren meine eigenen Fragen gewesen. Auch Fragen nach der Schuld. Und sie sind dankbar für ein tröstendes Wort oder ein Bild mit einem Bibelvers. Petrus und Johannes sagen in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wenn ich den Zustand dieser armen Menschen sehe, wenn ich sie leiden sehe und wenn ich mitleide und wenn ich den wahren Tröster kenne, den, der allein Trost schenken kann, wirklichen Trost, der Gott allen Trost ist, wenn ich den kenne, dann darf ich doch nicht schweigen, liebe Geschwister. Und wenn ich jetzt einige Erlebnisse schildere, so möchte ich zuvor nochmal darauf hinweisen, es geht nicht um meine Person und was ich alles erlebt habe. Es geht allein um die Taten des Herrn, um den Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der Gebete erhört, der erfahrbar ist, der handelt, aktiv eingreift, der seine Pläne, wie man eben gesehen hat, in die Tat umsetzt. Hinter meiner Arbeit stehen viele Stoßgebete zum Himmel. Ich weiß nie, was mich erwartet, wenn ein Anruf kommt und ich in den Einsatz muss. Und manchmal weiß ich aber schon aus dem Wenigen, was angedeutet wird, dass es schlimm werden wird. Und dann erfahre ich, dass der Herr mir genau dann, in dem Moment, die Kraft schenkt, die ich brauche. Und nicht vorher. Hier sind nun einige Zeugnisse, Situationen, in denen ich den Herrn erleben durfte. Ich hatte montags morgens Platz genommen in meinem Büro. Da klingelte das Telefon. Da wurde mitten in der Stadt neben einem Hochhaus ein schwerst verletzter Mann gefunden. Und es wurde angedeutet, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Das war die Information. Ich fuhr mit einem Kollegen dorthin. Der Verletzte war schon im Krankenwagen, im Notarztwagen unterwegs zum Krankenhaus. Ich erfuhr, dass er noch mit dem Notarzt gesprochen hatte, ihm noch seinen Namen genannt hatte. Und ich dachte, na, vielleicht kommt er ja durch. Aber was war da passiert? Hochhaus? Er war runtergesprungen. Aus fast von ganz oben, das größte Hochhaus in Wittlich, die Stadt, wo ich Dienst mache. Ich erfuhr von meinen Kollegen, dass schon mehrere Einsätze dort waren in der Vergangenheit. Er hörte Stimmen, dieser Mann. War auch schon mehrfach in der Psychiatrie gelandet. Jetzt war er offensichtlich darunter gesprungen. Und ich sagte zu meinem Kollegen, komm, ab ins Krankenhaus. Und von unterwegs veranlasste ich, dass die Eltern verständigt werden und sich auch ins Krankenhaus begeben. Als wir dann in der Intensivstation ankamen, kam uns der Arzt entgegen und sagte, er hat es nicht geschafft. Wir machten dann unsere Arbeit mit dem Arzt, das heißt Leichenschau, könnten ja Kampfspuren vorhanden sein und solche Dinge, das ist dann unsere Arbeit. Und als wir soweit fertig waren und die Intensivstation verließen, saßen da schon in Wartestellung die Eltern. Ich überbrachte dann die Nachricht an die Mutter, sie war die Einzige, die gut Deutsch konnte, es waren Russlanddeutsche. Und sofort fing sie an zu schimpfen auf Gott. Ich habe so gebetet, dass mein Sohn gesund wird. Jetzt ist er tot, dann braucht man auch nicht zu beten, sie geriet außer sich. Ich habe nichts gesagt. Es gibt Momente, dann ist es besser zu schweigen. Und als ich dann wieder zurück in meinem Büro kam, war ich sehr deprimiert und sagte, Herr, wie kann das sein, dass sie nichts von dir wissen wollen? Jetzt bist du schuld, dass er vom Balkon gesprungen ist. Die Menschen geben dir die Schuld für das, was sie selbst tun. Kurze Zeit später, ich denke, es waren Tage, zwei Tage vielleicht, ein Anruf morgens von der Wache, von der Polizeiwache, die ist bei uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, du machst doch da die Sache, wo der aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, mache ich. Ja, hier ist eine alte Frau, die will mal unbedingt mit dir reden. Sagt der Herr, was soll es werden? Sie brachten diese Frau zu mir. Noch nie haben sie von der anderen Straßenseite jemanden zu mir gebracht. Sie brachten diese Frau zu mir. Ich kannte sie nicht. Sie nahm Platz und ich fragte mich, was hat sie wohl mit der Sache zu tun? Und dann erzählte sie, ich bin diejenige, die den gefunden hat morgens und angerufen hat. Sie hat ihren Enkel zum Kindergarten gebracht, sah im Halbdunkel irgendwas da liegen, es war morgen der Morgen, und ging dann ein paar Schritte näher und sah, das ist ein Mensch. Und sie sagte mir, ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Und ich verzeihe mir nicht, dass ich mich nicht hinabgebeugt habe und wenigstens ihn gestreichelt habe über das Gesicht oder irgendwas gesagt habe. Das verzeihe ich mir nicht. Dieser Mensch stand an der Schwelle des Todes. Und jetzt ist es zu spät. Große, große Schuldgefühle. Wir führten ein langes, intensives Gespräch, dem noch viele, viele weitere Gespräche folgten und Besuche und Telefonanrufe. Am nächsten Morgen rief sie an, freudestrahlend. Sie hatte mir vorher gesagt, weil sie das Bild nicht auf den Kopf kriegt, findet sie auch keinen Schlaf mehr seitdem. Nächsten Morgen ruft sie an, stellen Sie sich vor, ich habe die ganze Nacht wie ein Stein geschlafen, ohne wach zu werden. Dank Ihnen. An dieser Stelle habe ich sie unterbrochen und sagte, nicht. Dank Ihnen. Sie wissen, bei wem Sie sich bedanken müssen. Hat sie verstanden. Und diese Frau, die eigentlich glaubte, sie wäre vom Herrn zu mir geführt worden, um ihre Willen, ist um meine Willen zu mir geführt worden, weil ich auch deprimiert war und gezweifelt habe. Und bei meinem Zeugnis in der Gemeinde von dieser Witwe, von dem abgestürzten Piloten, habe ich dann vor lauter Erzählen vergessen, dass die Geschichte ja noch weiterging. Ich möchte das heute Abend nicht vergessen und möchte erzählen, wie es weiterging. Wochen später ein erneuter Anruf, war die Mutter dran. Sie hat einen Fragebogen bekommen von der Versicherung, können Sie mir helfen? Natürlich konnte ich ihr helfen. Wir machten einen Termin, sie kam mit dem Fragebogen, ich füllte ihn aus und dann sagte ich, Sie haben da oben was gesagt im Krankenhaus. Sie wusste gar nicht mehr, was sie gesagt hatte. Aber sie war ziemlich erstaunt und etwas beschämt auch, dass ich das noch wusste und so genau ihr sagen konnte, was sie gesagt hatte. Und dann sagte ich, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht als Sie. Und so kamen wir ins Gespräch. Und ich schenkte ihr ein Foto, ein Psalmwort. Ich traue auf den Herrn. Vier Worte. Und dann sagte sie, ich habe auf meiner Kommode ein Bild meines Sohnes stehen. Und das kommt daneben. Als Erinnerung für mich, dass ich gezweifelt habe. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist dieses Zeugnis zu Ende. Jetzt komme ich zum nächsten. Dieses Büchlein, was ich gelesen habe mit dem Leid, habe ich mir gleich einen ganzen Stoß von besorgt und vielfach unter die Leute gebracht. Oft habe ich es einfach nur liegen lassen, die Leute können es lesen oder können es sein lassen, aber ich weiß, dass 99% das lesen. Und so habe ich einmal ein solches Büchlein einer Frau gegeben, deren Sohn mit dem Moped an Ostern unter ein Auto gefahren war. Was, Sie geben mir so ein Buch? Ich sagte, ich habe es selber gelesen und es ist sehr gut und es hilft. Peter Hane sagt, er hat auch keine Antwort auf die Frage, warum Gott das Leid zulässt, aber er hat gute Ansätze, mit dieser Frage umzugehen oder die Frage anders zu stellen. Auf jeden Fall, ich habe dieser Frau ein solches Buch gegeben. Und irgendwann später spricht mich ein Kollege an, Kollege von einer anderen Dienststelle. Was hast du da der Frau für ein Buch gegeben? Und ich dachte, hoppla, bin ich da vielleicht jemand zu nahe getreten? Ich bin ja Polizist und kein Pastor. Ja, was ist denn damit, sagte ich. Ja, die hat das meiner Frau gezeigt. Ja und? Ja, ich hätte gern auch so ein Buch. Das, liebe Geschwister, das macht der Herr. Dann war ich mit einer Kollegin bei einem ganz, ganz schlimmen Einsatz. Eine Ehe war dabei zu zerbrechen. Sie hatte einen anderen. Es gab zwei Kinder, zwei Jungs, eins und drei, so in dem Dreh. Und während sie bei ihrem Neuen war, hat er sich mit seinen beiden Jungs erhängt. Das heißt, zuerst die beiden Jungs und dann sich selbst daneben, wie die Orgelpfeifen. Ganz furchtbares Bild. Schreibt seiner Frau den kürzesten Abschiedsbrief, den ich jemals gelesen habe. Ich habe ihn heute noch. Wir sind oben in der Garage. Das war eine Garage mit Dachboden und da hingen die. Die Frau sieht das, geht dahin. Das war dieser Einsatz, zu dem ich dann musste mit meiner Kollegin. Und dann waren da zwei Lager in dem Haus. Das spricht sich ja blitzes in Windeseile rund. Die kommen dann alle dahin. Die eine, das eine Lager, der hat die Kinder getötet. Das andere Lager, die Frau wollte ihn verlassen. Ganz furchtbar. Und dann sagte meine Kollegin, stützt mich an, das Buch, das Buch. Sie hat darauf geachtet, ob ich das Buch liegen lasse. Interessant. Eine junge Mutter eines zweijährigen Mädchens geht mit ihrer Tochter in ein Erlebnisbad. Sie hat schon so viel gehört von diesem Bad. Jetzt ist sie endlich mal da und da gibt es so viel zu erleben. Es ist kein viereckiges Schwimmbad, sondern ein Erlebnisbad mit Strömungskanal, mit Wasserfällen, mit Rutsche. Da ist richtig was los, mit Wellen. Und sie zieht ihrer Zweijährigen die Schwimmärmchen an und dann gehen sie da ins Wasser. Die Kleine freut sich, sie hat sowas noch nie gesehen. Dann, als man anfängt müde zu werden, gehen sie hinaus. Und dann gibt es einen abgetrennten Bereich für Kinder. Da ist das Wasser nur 10, 15 cm hoch, eine kleine Rutschbahn. Sie zieht dem Kind die Schwimmärmchen aus, die braucht es in diesem Niedrigwasser nicht mehr. Und das Kind geht auf die Rutschbahn, rauf, runter, rauf, runter. Die Mutter nimmt am Rand Platz, unterhält sich mit ihrer Schwägerin, die ihr Kleinkind am Wickeln ist. Und die Kleine, man sieht das auf den Überwachungsvideos, rennt dann immer wieder zur Mutter hin und redet und dann wieder Rutschbahn, die längste Zeit. Und irgendwann sieht man, wie sie nach der Rutschbahn nicht mehr zu ihrer Mutter läuft wie zuvor, sondern irgendwo hinten verschwindet. 37 Sekunden hat die Mutter nicht nach ihrem Kind geschaut. In diesen 37 Sekunden ist die Kleine dahin gegangen, wo mehr los war, in das große Becken. Geht ins Wasser, denkt nicht daran, dass sie keine Schwimmärmchen anhat. Untertrinkt. Inmitten anderer Menschen. Die Mutter hatte erst ihren Mann verloren durch einen Motorradunfall. War eine Ausländerin, jetzt gestrandet im fremden Land, ohne Mann, ohne Kind. Es war so schwer für mich, irgendein gutes Wort noch zu finden. Sie hat abgeflockt. Aber ich habe wenigstens, als sie geschwiegen hat, noch einige gute Dinge sagen können, die mir der Herr geschenkt hat. Es ist manchmal sehr, sehr schwer. Aber er hat mich dahin gestellt, wo ich heute stehe, und er hilft mir auch. König David hatte einen Mord begangen. Ich habe auch manchmal mit Mördern zu tun. König David hat Buße getan. der mit dem ich hier zu tun hatte, von dem ich jetzt rede, der war anders. Da lebten zwei Männer in einem Haus. Der eine hier, der Käufer des Hauses, im Rahmen einer Zwangsversteigerung war ein neuer Besitzer geworden. Der andere hier, der ehemalige Besitzer des Hauses, der nicht mit Geld umgehen konnte, aber eingetragenes lebenslängliches Wohnrecht hatte in dem Haus. In der Mitte eine Scheune. Jetzt verschwindet dieser Mann auf einmal, der mit dem Wohnrecht, und wir wussten sofort, der hat ihn umgebracht. Der will das Haus für sich allein haben. Es gibt eine Vorgeschichte. Vor vielen Jahren hat der Neue dem Alten schon mal eine Kugel in die Brust gejagt und das Herz um einige Zentimeter verfehlt. Jetzt war er weg und wir wussten, er hat ihn umgebracht. Und wir haben alles in Bewegung gesetzt, um die Leiche zu finden. Wir haben nichts unversucht gelassen. Wir haben eine SOKO gegründet, eine Sonderkommission. Irgendwann hat sich herausgestellt, wir finden den nicht. Und ich habe zum Herrn gefleht, Herr, es kann doch nicht sein, dass dieser freche Mensch, er war sich seiner Sache sehr sicher, ihr könnt mir überhaupt nichts, wo ist denn die Leiche? Es kann doch nicht sein, dass dieser freche Mensch frei herumläuft. Du hast es doch gesehen, was er gemacht hat. Zeig uns doch die Leiche. Gott lässt seiner nicht spotten. Der Herr hat dieses Gebet nicht erhört. Er hat es aber anders erhört, denn das Gericht hat entschieden, die Beweise, die hier vorliegen, sind so erdrückend und so eindeutig und hat den Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil bestätigt. Gott lässt seiner nicht spotten, auch ohne Leiche. Eine Familie feiert Geburtstag. Man sitzt draußen auf der Terrasse, schöner Tag, Waldrand, idyllisch. Man ist ausgelassen. Da gibt es viel zu sehen auf dem Grundstück. Hühner, Enten. Und plötzlich merkt die Mutter eines kleinen zweijährigen Jungen, ja, wo ist er denn? Der war doch eben noch hier. Und man sucht ihn und findet ihn in einem kleinen Tümpel schwimmend mit dem Kopf nach unten im Wasser. Da hatte dieser kleine Junge doch tatsächlich irgendwo einen Zugang gefunden zu einem Ententeich, der komplett eingezäunt war. Er hat es irgendwie geschafft, da reinzukommen und war ertrunken. Er konnte reanimiert werden, verstarb in der folgenden Nacht im Krankenhaus. Das war jetzt nicht mein Fall. Aber es hat dem Herrn gefallen. Gibt es Zufälle? Ich glaube nicht daran, dass ich die Mutter kennenlernte. Und ich hatte viele, viele tiefe Gespräche mit ihr. Und ich bin heute befreundet mit ihr. Und wir duzen uns. Sie kommt mich manchmal besuchen in mein Büro, trinken wir eine Tasse Kaffee und reden über den Herrn. Ein Freund von mir rief an und sagte, meine Frau ist weg. Sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich kannte seine Frau. Wir haben als Kinder miteinander gespielt. Unsere Elternhäuser sind nicht weit auseinander. Sie ist weg. Und der Grund war, er hatte eine andere. Und sie wollte daraufhin nicht mehr leben. Wir organisierten eine Suchaktion mit Hubschrauber und alles, was dazugehört, und suchten und suchten und suchten und fanden sie nicht. In der folgenden Nacht gab es einen Wintereinbruch mit Schnee und sie war leicht bekleidet, hatte gar nichts mitgenommen, kein Geld, kein Handy, gar nichts. Und es war bitterkalt. Und ich betete, Herr, lass uns sie finden, lebend. Da gibt es ein Haus am Waldrand, ganz einsam und verlassen. Und der Bewohner dieses Hauses hört dann abends spät ein Geräusch. Sie war es. Sie war in einem erbarmungswürdigen, erbärmlichen Zustand. Schuhe verloren, durch ein Nest entkräftet. Man brachte sie auf die Psychiatrie. Ich besuchte sie dann dort am nächsten Tag. Ich habe sie umarmt und gesagt, ich bin froh, dass du noch lebst. Und sie sagte, ich nicht. Sie hatte den Hubschrauber über sich gehört und sich im Unterholz verkrochen, um nicht gefunden zu werden. Ich habe sie oft besucht. Später sind wir in die Krankenhauskapelle gegangen und haben gebetet. Ich habe ihr viel von Gottes Händen erzählt, die halten, die tragen und dass man nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Sie hat mir zu meinem 50. Geburtstag aus Sandstein zwei Hände geschenkt. Ich habe verstanden, was sie mir damit sagen wollte. Ich habe heute noch viel Kontakt mit ihr. Ihr geht es heute besser, als es ihr jemals in ihrer Ehe ging. Dann hatte ich einen Kollegen, mit dem konnte ich nicht gut in den Einsatz fahren. Er hat den Leuten immer versucht, was Gutes zu sagen, aber es war nichts, was die Leute erbaut hätte. Wenn sich jemand umgebracht hat, sagte er immer, das müssen die akzeptieren. Das ist sein freier Wille, der kann machen, was sie will, und sie müssen damit leben, ob sie das wollen oder nicht. Ja, das hilft den Leuten doch nicht in dem Moment. Wie kann ich denn sowas sagen? Das war mein Chef. Ich konnte ihm nicht ins Wort fallen. Ich habe zum Herrn gefleht, hilf mir. Er hat einen Versetzungsgesuch geschrieben und ist heute auf einer anderen Dienststelle. So macht der Herr das. Ich hatte mit einem Arbeitsunfall zu tun. Da gibt es ein großes Reifenwerk bei uns in der Stadt. Da werden aus Einzelteilen an riesigen Maschinen riesige Lkw-Reifen zusammengeformt mit ganz viel Druck und Hitze. Und ein Arbeiter an so einer Maschine, der tausende Male immer die gleichen Handbewegungen macht, wollte sich einmal nach einem Teil bücken, das ihm aus der Hand gefallen war, und verfängt sich in der Maschine und wird zerquetscht. Kurze Zeit später wurde bei uns eine Vermisstenanzeige erstattet. Eine Frau, die Ehe war sehr problematisch, man war auch so gut wie getrennt, aber hatte zwei oder drei gemeinsame Kinder. Mein Mann ist weg. Der will sich wahrscheinlich umbringen. Dieser Mann hatte ein Handy dabei und wir konnten ziemlich schnell herausfinden, wo das Auto stand im Wald, und ihn haben wir dann unweit des Autos am Baum hängend gefunden. Und als ich dann zu der Witwe kam, um ihr die Nachricht zu überbringen, sagte sie, jetzt habe ich gerade erst meinen Bruder beerdigt und jetzt muss ich auch noch meinen Mann beerdigen. Und ich fragte sie, wie, was ist denn mit ihrem Bruder? Dann sagte sie, das war der, der in die Maschine gekommen ist. Der Herr hat mir geschenkt, dass ich gut mit der Frau reden konnte. Sehr gut. Und das merke ich immer wieder. Das schenkt der Herr dann. Ich kann es nicht. Es liegt nicht in unserer Macht. Aber der Herr kann Türen öffnen. Ein 15-jähriger Junge spielt in seinem Zimmer. Ich weiß nicht, was er spielt, was er ausprobiert hat. Er hat sich an seinem Gürtel stranguliert, an der Türklinke. Alles, was ich sagen kann, ist, es war kein Suizid. Bevor ein 15-Jähriger Suizid begeht, passieren Dinge, die ich auch rausbekomme, mit Sicherheit. Hier war es nicht so. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dieser Junge hat gespielt. Er war noch gar nicht in der Pubertät, auch mit 15 nicht, das konnte man sehen. Irgendwas ausprobiert. Die Mutter arbeitete in einem Kloster. Es gab böse Gerüchte, dass der Vater den Jungen geprügelt hätte und dass er deshalb Selbstmord begangen hätte. Richtig böse Gerüchte. Die Mutter wollte, dass die Beerdigung durch das Kloster, katholische Kloster gemacht wird, von einem katholischen Pater. Und sie stellte einen Kontakt zwischen mir und diesem Pater her, weil der Pater von mir wissen wollte, was kann ich denn sagen in der Kirche? Darf ich das sagen, dass es ein Unfall war? Es gibt ja diese Gerüchte. Und ich sagte, Sie müssen das sagen, dass es ein Unfall war. Es war kein Suizid. Und während ich mit ihm diskutierte am Telefon, sagte er plötzlich, darf ich Ihnen meine Predigt schicken? Ein katholischer Pater sagt zu einem Polizisten, darf ich Ihnen meine Predigt schicken? Wie gibt es denn sowas? Und die Predigt war gut. Und ich habe für ihn gebetet, dass er die richtigen Worte finden möge. Erstaunlich, nicht? Mit einem evangelischen Pastor kann ich auch noch dienen. Wir hatten eine Frau, die hatte 15 oder 20 Jahre ganz, ganz lange davon gesprochen, sie geht von Zug. Und dann ging sie. Und dann habe ich diesen Menschen da getroffen, diesen evangelischen Pastor, seinerzeit tätig in der Notfallseelsorge. Er wollte eine Verabschiedung vorbereiten von dieser Frau, was natürlich aufgrund der Verletzungen so von Angesicht zu Angesicht gar nicht mehr ging. Aber man zeigt dann die Hand, die noch heil ist, und dass die Menschen dann wenigstens können die Hand von der Frau noch halten und sich so verabschieden. Das wollte dieser Mensch machen. Und irgendwann habe ich den dann auch näher kennengelernt. Wir sind heute auch befreundet und duzen uns. Und dann sagte er, nach Jahren sagte der zu mir, dass du mir damals dieses Büchlein gegeben hast. Das habe ich nie vergessen. Da sage ich, was habe ich dir gegeben? Ja, dieses Büchlein von Peter Hahnen. Ich komme als Seelsorger an die Unfallstelle und der Polizist gibt mir dieses Buch. Das wusste ich gar nicht mehr. Ist es auch da vom Herrn gesegnet worden. Nun, ein letztes Zeugnis noch, ist spät geworden. Aber bei uns sind auch große Sparmaßnahmen im Umbruch im Moment, was für mich bedeutet, mehr Arbeit, weniger Leute, zusätzliche Arbeit, die ich nie machen wollte. bin jetzt zusammengeworfen worden mit den Kollegen und Kolleginnen, die Sexualdelikte bearbeiten, Kinderpornografie und sexueller Missbrauch und Vergewaltigung. Mit diesen schlüpfrigen Dingen wollte ich nie was zu tun haben. Habe ich aber jetzt. Dann habe ich zum Herrn gefleht, soll ich noch bleiben? Ich will das nicht. Hast du etwas anderes für mich? Dann meldeten sich zwei Gymnasiastinnen bei mir. Sie wollten mit mir über den Tod reden. Sie hatten von ihrer Lehrerin, sie waren in der 12. Klasse, die Aufgabe bekommen, Umgang mit dem Tod. Ich sagte, Herr, was soll's werden? Kann ich mit den jungen Mädchen überhaupt so reden? Und ganz offen, ich konnte. Ich konnte alles, alles sagen. Und sie waren noch nicht einmal aus der Stadt Wittlich, sondern aus einer anderen Stadt. Wieso gehen die nicht da zu der Polizei? Da gibt es auch Polizei, Kriminalpolizei. Sie kommen von da zu mir, um mit mir über den Tod zu reden. Noch Fragen, habe ich die gefragt. Die hatten sich eine lange Liste aufgeschrieben. Nein, alle Fragen beantwortet. Nachdem sie gegangen waren, sagte ich, Herr, ich habe verstanden. Ich bleibe. Der Herr will durch das, was wir erleben, unseren Glauben stärken. Wir sollen lernen, ganz auf ihn zu schauen und ganz ihm zu vertrauen. Was schön ist, der Anfänger ist auch der Vollender unseres Glaubens. Er bleibt nicht auf halber Strecke mit uns stehen, sondern er wird die Seinen, für die er sein Leben gegeben hat, sicher nach Hause bringen. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Keinen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Eines meiner Lieblingslieder, ich habe es hier in diesem Buch auch gefunden, heißt, wahrscheinlich kennen es die meisten, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Und dann heißt es, du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Das bedeutet, ich muss nicht mehr auf jede Frage eine Antwort haben. Zu wissen, dass mein Gott den Weg für mich weiß, ist mir genug. Amen.
Amen.
Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du ein Gott bist, der sich sorgt, der sich kümmert, der führt und leitet. Du hast uns erkauft mit deinem kostbaren Blut und wir sind dein Eigentum geworden. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt, sondern wir dürfen auf dich blicken. Bitte hilf uns dir, in allem zu vertrauen. Und bitte stärke unseren Glauben und lass noch viele, viele dazukommen, so wie du auch mich dazu gerufen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Amen.